Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge, in der es wieder heißt Karriere läuft. Dieser Podcast der Universität Lüneburg richtet sich insbesondere an Studieninteressierte und Alumni, die vor der Frage stehen, wohin könnte es mit diesem Studiengang für mich gehen? In unserer heutigen Folge wird uns Florian Acker seine ganz persönliche Antwort auf diese Frage geben. Florian ist in den letzten Zügen seines berufsbegleitenden Masterstudiums Sozialmanagement an der Leuphana. Und er arbeitet als Bereichsleiter der Wohnassistenz der Lebenshilfe Bremervörde-Zeven und als freiberuflicher Referent zu Themen der Eingliederungshilfe. Ich freue mich, dich als unseren heutigen Gast begrüßen zu dürfen. Hallo Florian.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Okay, ich bin ganz gespannt, was du uns jetzt für Einblicke geben wirst. Zu Beginn, wie würdest du dem Laien erstmal beschreiben, was dein Arbeitgeber insgesamt die Lebenshilfe eigentlich macht?
Ja, also die Lebenshilfe Bremervörde-Zeven bietet ein ausdifferenziertes Angebot für Menschen mit Behinderung in so ziemlich allen Lebenslagen. Wir haben zum Beispiel einen Kinder- und Jugendbereich, also wo wir Frühförderung anbieten, wo wir Kindergärten anbieten. Wir haben eine Tagesbildungsstätte, die eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung und eben den Bereich Wohnen, den ich verantworte, wo wir unterschiedliche Angebote vorhalten für erwachsene Menschen, die eine Behinderung haben und ja.
Okay, du sagtest es ja gerade, du bist bei der Wohnassistenz als Bereichsleiter tätig. Was machst du da eigentlich genau?
Also global formuliert ist es da mein Job, die operative und strategische Weiterentwicklung des Wohnbereiches sicherzustellen, voranzubringen. Das bedeutet so ganz konkret, dass ich schaue, dass wir mit unseren Leistungsangeboten die rechtlichen, die vertraglichen und auch die fachlichen Standards einhalten. Und ja, zu meinem Job gehört eben auch, dass ich Maßnahmen entwickle, um eben genau dieses sicherzustellen oder eben weiter voranzutreiben.
Und diese Leistungsangebote, was umfasst das ungefähr alles?
Wir haben so den Bereich der besonderen Wohnformen. Das heißt, früher nannte man das auch Wohnheime. Also wir haben mehrere Wohnhäuser, wo Menschen mit Behinderung leben. Wir bieten außerdem noch Wohngruppen in Bremervörde an, wo Menschen mit Behinderung zusammenleben, in deutlich kleinerer Zusammensetzung als jetzt zum Beispiel in so einem Wohnhaus. Ja. Und wir bieten außerdem noch das ambulant begleitete Wohnen an, also im gesamten Landkreis Rothenburg. Das heißt, die Menschen haben selber Wohnraum angemietet und unsere Mitarbeitenden suchen diese zu Hause auf und bieten dort ganz hoch individuelle Assistenzleistungen an.
Und das ist aber jetzt nicht deine einzige oder nicht dein einziger Beruf gerade, sondern es kommt da dann noch die freiberufliche Tätigkeit als Referent dazu. Erzähl dazu gerne mehr und vielleicht auch dazu, wie das zusammenkommt und zusammenhängt.
Also tatsächlich mache ich das so seit, ich würde sagen, ungefähr 2020, 2019. Und das Ganze ging so ein bisschen davon aus, dass ich hatte meine Bachelorarbeit über ein sehr spezielles Thema in der Eingliederungshilfe, das ist der sozialrechtliche Ausdruck für Behindertenhilfe, geschrieben und hatte da eine ganz gute Bachelorarbeit tatsächlich geschrieben. Und dann kam es so durch Zufall, dass ich dann auch unter anderem von Herrn Gumlich, der unterrichtet im Studiengang Soziale Arbeit und ist auch unter anderem für die Anerkennungspraktikanten zuständig. Und der hatte mich dann unter anderem auch mal gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, dieses Thema meiner Bachelorarbeit auch im Rahmen eines Seminars für die Anerkennungspraktikanten anzubieten. Und so bin ich da, sag ich mal, so ein bisschen in den Bereich reingekommen, so Fortbildung zu geben. Macht mir das eigentlich Spaß? Ja. Macht mir das keinen Spaß? Und es hat mir Spaß gemacht, macht mir große Freude. Ja. Und dann haben sich eben aus beruflichen Zusammenhängen weitere Möglichkeiten ergeben, dass ich dann tatsächlich auch von anderen Leuten angesprochen wurde. Mensch, bei diesem Thema hast du doch eine gewisse Expertise, kannst du dir vorstellen, da was zu erzählen? Und so ist es mit der Zeit eigentlich immer ein bisschen weiter vorangeschritten, so dass ich mittlerweile ja nicht nur also Fortbildungen gebe zu diesem Themenkomplex, sondern eben auch das weite Feld der Organisationsberatung damit für den sozialen Bereich ein bisschen mit abdecke. Sehr fokussiert allerdings auch auf den Bereich der Eingliederungshilfe. Ja.
Okay, zu den Fortbildungen kommen wir gleich noch. Wie ist denn da deine Aufteilung gerade, also einer konkreten Arbeitswoche mit den zwei Aufgaben?
Also ich habe nicht jede Woche was in der Nebenberuflichkeit etwas zu erledigen. Ja, es ist so, dass ich da tatsächlich immer natürlich sehr gut schauen muss, wie ich beide Bereiche so überein bekomme. Aber ich sag mal so, diese Geschichten aus der Nebenberuflichkeit, die sind gut planbar, auch so übers Jahr verteilt. Ja, ich freue mich aber natürlich auch sehr, dass es jetzt gerade auch in diesem Jahr vermehrt Anfragen gibt, sodass ich auch zunehmend schauen muss, wie kriege ich das beides gut unter einem Hut.
Das heißt, dann arbeitest du teilweise weniger Stunden als...
Genau, also ich habe als Bereichsleiter arbeite ich in Vollzeit und diese ganze Nebenberuflichkeit läuft dann tatsächlich darüber, dass ich eben Überstunden im Hauptjob habe, die dann eben entsprechend sozusagen dann irgendwie abbaue oder aber ich bin sehr frei in meiner Arbeitszeitgestaltung, sodass ich dann auch einfach mal sagen kann, okay, ich beende einen Arbeitstag ein bisschen früher oder ich starte eben in der Nebenberuflichkeit und mache dann eben im Hauptjob sozusagen dann weiter.
Und was an diesen beiden Sachen begeistert dich denn jetzt gerade am meisten?
Also das ist tatsächlich beides. Also der Hauptjob als Bereichsleitung ist ein sehr herausfordernder, sehr anspruchsvoller, aber auch total sinnstiftender Job für mich. Ich habe sehr viel Gestaltungsspielraum. Ich kann mich da sehr viel einbringen, meine Expertise einbringen, mich selber ausprobieren in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen. Und das trifft natürlich aber auch auf die Nebenberuflichkeit zu. Also da sind die Themen, die Fragestellung nochmal anders. Ich lerne dort ganz viele andere, auch Leitungspersonen kennen. Ich lerne andere Teams kennen. Und auch das ein sehr anspruchsvoller, aber auch ein sehr lehrreicher Bereich, so würde ich es jetzt mal sagen. Und das motiviert mich tatsächlich beides sehr. Also es ist herausfordernd, beides unter einem Hut zu kriegen so, aber es macht Spaß und wie gesagt, ich erkenne eine hohe Sinnhaftigkeit dahinter.
Was sind denn dabei aber vielleicht die Herausforderungen, die dir da am meisten begegnen oder auch die größten Herausforderungen, die dir insgesamt begegnen?
Also was auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Thema in der Sozialwirtschaft ist und auch weiterhin sein wird, ist das Thema des Fachkräftemangels, den wir im sozialen Bereich haben. Und das merkt man einfach mittlerweile an allen Ecken und Enden. Also der Fachkräftemangel, es gehen langjährige Kolleginnen und Kollegen gehen in Rente und es kommen einfach nicht genügend Leute nach.
Da habe ich tatsächlich auch das Video auf der Seite gesehen, dass eine Wohngruppe da gerade eine neue Hilfsperson sucht und musste auch, also weil da auch wer in Rente geht, richtig?
Ja, genau. Da sind zwei Kolleginnen tatsächlich in Rente gegangen und die dort lebenden Bewohnerinnen und Bewohner haben gesagt, Mensch, wir wünschen uns aber so gerne, dass jetzt hier Mitarbeitende kommen, mit denen wir gut zusammenarbeiten können. Und die haben gefragt, ob sie sich daran beteiligen können. Und wir fanden die Idee super und haben gesagt, sehr, sehr gerne. Cool. Sodass unsere Mitarbeiterin der Öffentlichkeitsarbeit auch den Faden aufgegriffen hat und dieses Video erstellt hat.
Total spannender Einblick war das dann für mich, als ich da einmal auf die Wohnseite der Lebenshilfe dann gegangen bin. Was würdest du denn sagen, was dir dieser Job bzw. diese beiden Jobs bieten, was du denkst, was du bei anderen Arbeitsfeldern vielleicht nicht hättest oder bei anderen Jobs nicht so hättest?
Also es ist natürlich jetzt gerade so ein bisschen so die Abwechslung, die ich habe. Also mein Tagesgeschäft ist schon relativ routiniert, also so was die Themen angeht und die Arbeitsabläufe angeht. Da ist es dann nochmal so, dass ich über die Nebenberuflichkeit natürlich nochmal Einblicke auch in andere Organisationen bekommen, andere Teams, wie gesagt, und die einfach ganz, ganz unterschiedlich auch mit den Themen umgehen. Und das ist dann für mich dann ja auch nochmal, sag ich mal, lehrreich oder nochmal ganz, ganz spannend so zu schauen, wie gehen andere Menschen mit diesen Situationen, mit diesen Entwicklungen innerhalb dieses Arbeitsfeldes um. Und also in meiner Haupttätigkeit ist eben die Funktion der Bereichsleitung etwas, wo ich viel Freiheiten tatsächlich genieße. Damit meine ich jetzt gar nicht so sehr, dass ich damit meine Nebenberuflichkeit irgendwie damit unter einen Hut bringe, sondern dass ich tatsächlich, wenn ich sage Gestaltungsspielraum habe, dann meine ich so etwas, dass ich mich da ausprobieren kann, mal neue Wege gehen kann, zum Beispiel wenn es um Personalakquise geht oder auch Personalentwicklung, dass ich Sachen, die ich jetzt auch sicherlich im Rahmen des Sozialmanagementstudiums irgendwie erfahren habe, durch die einzelnen Module, dass ich die auch ausprobieren kann. Und das ist natürlich etwas, was mich sehr freut, was auch motivierend ist, was ich in früheren Beschäftigungsverhältnissen so in der Form nicht hatte, aber auch, weil ich diese Funktion sicherlich auch nicht hatte in früheren Organisationen.
Welche Fähigkeiten und Eigenschaften findest du denn, sollten Berufseinsteiger in dem Feld eigentlich mitbringen?
Das mag jetzt erstmal sehr, sehr banal klingen, aber erstmal die Lust, mit Menschen zu arbeiten tatsächlich. Ja. Und vor allem auch, also jetzt mal speziell auf meinem Bereich, Lust darauf zu haben, eben auch mit dieser Klientel, mit Menschen mit Behinderung zu arbeiten. Ja. Dann ist es auf jeden Fall notwendig, dass man ein hohes Maß an Reflexionsfähigkeit mitbringt, auch an Selbstreflexionsfähigkeit mitbringt und die Bereitschaft, sich kreativ einzubringen.
Ja.
Ne? Also Zugang zu den Menschen zu finden, sich methodisch auszuprobieren, zu schauen, wie kann ich nun den Zugang zu dieser Person vor mir irgendwie, wie kann ich das herstellen? Wie kann ich den Kontakt gestalten? Wie kann ich herausfinden mit jemandem, der nur eine eingeschränkte Kommunikationsfähigkeit hat? Wie kann ich da herausfinden, was sind seine Wünsche, seine Bedürfnisse?
Ja.
Ja, genau. Das mitzubringen. Und das, was ich mir natürlich auch wünsche, ist, dass Leute ins Unternehmen kommen oder in meinen Bereich kommen und dass sie sich einbringen wollen, dass sie Strukturen, Prozesse, Regeln kritisch hinterfragen und da auch das Gespräch suchen und einfach Sachen zurückmelden. Also das, was nicht passt oder wenn man auch neue Ideen hat, zu sagen so, Mensch, ich verstehe gar nicht, warum wird das so gehandhabt irgendwie. Ne? Also ich habe die Erfahrung gemacht oder diese oder jene Erfahrung gemacht und das könnte hier hilfreich sein. Das ist sehr, sehr, sehr erwünscht irgendwie bei uns im Unternehmen, sich da so einzubringen.
Du hast gerade ja schon angesprochen, diese Lust drauf, mit Menschen in Kontakt zu kommen, zu arbeiten. Wann ist die denn bei dir aufgekommen, frage ich mich, weil du schon noch vor den beiden Studiengängen, über die wir gleich reden werden, ja auch schon, wenn ich richtig gesehen habe, 3 Ausbildungen in dem Bereich quasi absolviert hast. Das heißt, es scheint schon relativ lange bei dir gefestigt zu sein.
Genau. Also ich habe ursprünglich die Erzieherausbildung damals absolviert, weil ich, ich stand ja damals vor der großen Frage, was möchte ich arbeiten? Ich habe eine kaufmännische Ausbildung gemacht, also den schulischen Part, und habe so gemerkt, das kann ich mir nicht vorstellen. Und ich hätte tatsächlich Lust, mit Menschen zu arbeiten. Und genau, da bin ich auf den Beruf des Erziehers gestoßen und habe mich damals eher so im Bereich gesehen, Kinder- und Jugendhilfe. Ja. Habe während meiner Ausbildung, der Erzieherausbildung, auch in dem Bereich ganz, ganz viel gearbeitet. Und dann gab es so diesen Schlüsselmoment, und zwar, das war das letzte Berufspraktikum, was ich damals machen musste. Das durfte ich halt nicht mehr im Kinder- und Jugendbereich machen, weil ich da schon relativ viele Praktika gemacht hatte. Ja. Und dann bin ich damals zu einer Einrichtung gegangen, die ein betreutes Wohnen gerade neu aufgebaut hat für Menschen mit Behinderung in Stade. Und das war eigentlich so ein Bereich, da hatte ich in der ganzen Ausbildung überhaupt gar keine Berührungspunkte mit. Und das war auch immer so ein Bereich, wo ich Berührungsängste mit hatte, weil ich auch nie Erfahrungswerte mit Menschen mit Behinderung oder auch seelischen Behinderungen irgendwie gemacht hatte. Und tatsächlich war dieses letzte Praktikum in diesem betreuten Wohnen, was ich da im Aufbau befand, das war sehr, sehr prägend für mich. Und hat das war so die Initialzündung, warum ich gesagt habe, Mensch, der Bereich Eingliederungshilfe, also Arbeit mit erwachsenen Menschen, die eine Behinderung haben, macht mir Spaß. Ja, und so bin ich bei geblieben. Und so bin ich dann auch tatsächlich einfach auch in der Folge, habe ich mich dann immer weiter so für Weiterqualifikation entschieden.
Okay, total spannend. Vielleicht für Leute auch, die das hören, denen es ähnlich geht, dass das, wie schnell sich das vielleicht dann auch auflösen kann in so einem, in dem Umfeld dann.
Ja, total. Ja.
Wie gehst du denn selber mit Rückschlägen in deinem Beruf um? Oder gibt es da auch vielleicht ein Learning aus der Vergangenheit zu bestimmten Rückschlägen und dem Umgang damit?
Also, ich würde behaupten, mit viel Humor und auch mit viel schwarzem Humor.
Okay,
sicherlich.
Sehr gut.
Großes Learning. Also, ich würde behaupten wollen, also ich habe in den letzten Jahren, jetzt nicht nur in dieser Funktion der Bereichsleitung, aber da nochmal verstärkt für mich verstanden, gelernt, wie wichtig sozusagen die Selbstreflexion bei Leitungskräften ist.
Ja.
Dass das einen ganz, ganz wichtigen Unterschied auch tatsächlich einfach machen kann. Also dieses zu gucken, also man ist ja kontinuierlich eingebunden in Entscheidungsprozessen und da dann aber auch tatsächlich stehen zu bleiben und das dann für sich zu reflektieren, war das eine gute Entscheidung? Was bedeutet meine Entscheidung für die Teams? Wie werden die darauf irgendwie reagieren? Wie ist es, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe oder wir auch gemeinschaftlich eine Entscheidung getroffen haben, die jetzt aber nicht diese Wirkung entfaltet hat, die wir uns eigentlich erhofft haben? Gebe ich diese Fehler zu? Wie gehe ich mit Kritik von Mitarbeitenden irgendwie um? Was nehme ich davon an? Was nicht? Und so weiter und so fort. Das habe ich gelernt. Das ist eine Fähigkeit in Leitungspositionen, die unbedingt, also die gar nicht hoch genug gewichtet werden kann.
Weil du vor dieser Leitungsposition ja auch an vielen verschiedenen Stellen schon Einblicke bekommen hast, was war denn da für dich die spannendste Bewerbungsfrage, die dir auf dem Weg dahin bisher gestellt worden ist? Oder gibt es da eine spannende, die dir irgendwann mal im Kopf geblieben ist?
Es gab mal die Frage, die Formulierung war so in etwa, worauf muss ich mich einstellen, wenn ich Sie einstelle?
Okay,
das war so sinngemäß.
Schon mal gut,
das war so sinngemäß. Und das zielte darauf ab. Also das war tatsächlich eine ganz, ganz spannende Frage, weil wir darüber nochmal in den Dialog gegangen sind. Also was ist meine Grundhaltung zu bestimmten Themen, die für diese Stelle relevant waren? Und worüber ich dann aber auch nochmal deutlich machen konnte, okay, also genau dafür stehe ich. Und das bekommt man, wenn man mich für diese Stelle einstellt. Es gibt aber auch tatsächlich so gewisse Prinzipien, wo ich einfach, also auch aufgrund von Erfahrungswissen sozusagen, da kann ich nicht von abrücken.
Ja.
Und das ist über diese Frage nochmal so möglich gewesen, darüber in den Austausch zu gehen.
Das heißt, diese Antwort hattest du auch direkt parat auf diese Frage. Also nee, ich hätte da erstmal gesessen und gedacht, ach.
Ja, shit. Also das ging mir halt genauso.
Ja.
Ja, das war tatsächlich mal eine überraschende Frage, die mich auch so ein bisschen außer Reserve gelockt hat, aber die mich zumindest zum Innehalten verleitet hat und wo ich dachte, ja, okay, das hat jetzt mehrere Aspekte an dieser Stelle.
Kurze Bedenkzeit.
Ja.
Okay. Genau. Ja. Und Erzähl uns doch mal was von dir, was jetzt nicht in deinem Lebenslauf steht. Oder gibt es da irgendwas, was dir gerade spontan einfällt?
Der Lebenslauf ist tatsächlich schon ziemlich transparent, so, also in beruflicher Hinsicht. Naja, ich kann halt noch berichten, dass ich relativ früh geheiratet habe, auch immer noch verheiratet bin, glücklich verheiratet bin und drei wunderbare Kinder habe.
Um zurück nochmal ganz kurz, bevor wir zum Studium gehen, zu deiner Arbeit zu kommen. Deine Arbeit scheint ja in gewisser Weise weiterhin mit der Leuphana verzahnt. Du hast vorhin ja auch schon die Seminare angesprochen. Also ich habe bei LinkedIn gesehen, dass du auch erst vor kurzem hier ein Seminar gegeben hast. Erzähl da gerne mehr zu, worüber und ja.
Genau, das ist zu diesem Thema, worüber ich eben meine Abschlussarbeit geschrieben habe. Und zwar, also der Titel war, ich glaube, ich kriege ihn noch zusammen, die...
Von der Bachelorarbeit aber jetzt.
Von der Bachelorarbeit sozusagen war... Oh, jetzt muss ich mal eben überlegen, kriege ich vielleicht doch nicht mehr so ganz zusammen. Also thematisch ging es in meiner Bachelorarbeit eben um das Thema die Reform des Bundesteilhabegesetzes und die Auswirkung für die Praxis. Mhm. Also es handelt sich dabei um eine Reform, die sehr komplexes und sehr weitreichende Auswirkungen eben auf die Behindertenhilfe hat. Oder eben Eingliederungshilfe. Ja. So, und diese Reform ist mittlerweile abgeschlossen. Die ist am 01.01.2017 ging bis zum 01.01.2023 in unterschiedlichen Stufen. Und das habe ich eben im Rahmen meiner Bachelorarbeit sehr ausführlich behandelt, zu einem Zeitpunkt, wo es noch gar nicht so viele Literatur, so viele Veröffentlichungen zu diesem Thema gab. Ja. Und dieses Thema ist auch deswegen auch immer noch hochgradig in der Praxis relevant, weil diese Reform zwar, sag ich jetzt mal, in rechtlicher Hinsicht umgesetzt wurde, aber in der Praxis in ganz vielen Facetten noch gar nicht so umgesetzt wurde und angekommen ist. Und ja, ich halte eben bei den Anerkennungspraktikanten, also bei den Leuten, die soziale Arbeit bereits studiert haben und dann eben die staatliche Anerkennung machen, da gebe ich, habe ich im letzten Jahr als auch in diesem Jahr eben dieses Seminar genau zu diesem Themenbereich gegeben. Und wir beschäftigen uns mit den einzelnen Reformaspekten, mit den einzelnen Stufen. Und was sich so ein bisschen etabliert hat, im letzten als auch in diesem Jahr, war, dass wir unterschiedliche auch Gäste sozusagen zu den Veranstaltungen mit dazugeholt haben. Und die dann auch nochmal so aus ihrer Praxis berichtet haben, wo wir Interviews sozusagen geführt haben, so Mensch, ne? Das haben wir heute im Seminar behandelt. Wie ist es denn jetzt eigentlich tatsächlich in der Praxis? Und da sind die Rückmeldungen von den Studierenden tatsächlich sehr, sehr positiv, also diesen Theorie-Praxis-Abgleich zu haben.
Dieses Bundesteilhabegesetz, das war eine Abkürzung, die da drin stand, die ich auch erstmal nachschauen musste, weil ich mit BTHG dachte, okay, was ist damit jetzt gemeint? Es geht auch um eine Auseinandersetzung mit Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Erzähl da gern was zu, wenn du magst.
Ja, das ist ja gerade so ein Thema, was ja auch in den Medien ja mittlerweile sehr, sehr viel und sehr vor allem kritisch behandelt wird. Und im Rahmen von diesem Seminar beschäftigen wir uns auch mit dieser Kritik sozusagen an diesem Werkstättensystem, sodass sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sozusagen eben, also die berichten einfach, was für ein Bild haben sie davon. Ja. Und genau, wir machen dann aber im Rahmen von diesem Seminar eben auch eine Besichtigung eines hier regionalen Anbieters. Und da zeigt sich dann tatsächlich immer hinterher nochmal so ein bisschen, okay, es wird ein bisschen differenzierter, der Blick da drauf, weil das, was man vorher wo relativ viele Leute dem ganzen Werkstättensystem sehr ablehnend gegenüberstehen, bekommen sie zumindest über diese Exkursion auf einmal so Praxiseinblicke und auch gerade, sag ich mal, auch mit dem Austausch mit den Fachkräften dort vor Ort auch nochmal, oder Leitungskräften da vor Ort auch nochmal einen anderen, zumindest einen differenzierteren Blick da drauf.
Ja. Kann ich mir vorstellen, ja. Du hast eben ja gesagt, dass das inhaltlich mit deiner Bachelorarbeit, also von dem berufsbegleitenden Bachelor Soziale Arbeit hier zusammenhängt. Worum geht's denn in deiner Masterarbeit gerade, weil du da ja gerade dabei bist?
Ich beschäftige mich im Rahmen der Masterarbeit mit der Forschungsfrage, inwieweit stellen Social Innovation Labs ein geeignetes Instrument dar, um die Innovationsfähigkeit von Organisationen der Eingliederungshilfe zu fördern?
Okay, Social Labs musst du vielleicht dann kurz einmal erklären,
Was das bedeutet. Also im Wirtschaftsbereich sind diese Innovationslabore, Innovation Labs, glaube ich, deutlich etablierter, als es eben im Bereich der Sozialwirtschaft der Fall ist. Tatsächlich gibt es aber seit einigen Jahren auch da die Entwicklung, dass sich Organisationen zusammentun und dann zum Beispiel so sogenannte Social Innovation Labs auf den Weg bringen. Das heißt also, das ist ein Angebot, woran zum Beispiel Mitarbeitende der Organisation, die können sich darauf bewerben, die haben vielleicht eine neue Geschäftsidee und möchten diese Geschäftsidee möchten die ausarbeiten. Und nun ist das im Tagesgeschäft, also während man vielleicht im Gruppendienst ist oder in der Bereichsleiterfunktion oder wo auch immer, auch in der Geschäftsführerposition, wie auch immer das betrifft. Also das ist jetzt nicht abhängig von irgendeiner Hierarchiestufe sozusagen. Genau, also wenn man eine Idee hat für eine neue Geschäftsidee oder für die Verbesserung der Praxis und man möchte diese ganz konkret sozusagen ausgestalten, ausarbeiten. Dann kann man sich zum Beispiel bei so einem Social Innovation Lab darauf bewerben. Genau, und dann wird man innerhalb von einem mehrmonatigen Prozess sehr strukturiert dort durchgeführt, wie aus dieser Idee tatsächlich, also wie sie umsetzungsreif wird. Also man arbeitet in diesem Innovationslabor sozusagen kontinuierlich an dieser Geschäftsidee und entwickelt sie so aus, dass man am Ende an dieser Teilnahme, dass man in die Umsetzung gehen kann, im besten Fall. Und das finde ich persönlich einen ganz, ganz spannenden Ansatz, auch nochmal im Hinblick auf, ja, zum Beispiel Personalentwicklung. Also, das kann ich vielleicht nochmal so anfügen. Also, ich erlebe das, ich bin jetzt ja auch schon seit etwas über 18 Jahren so im Bereich der Eingliederungshilfe eben tätig und auch in unterschiedlichen Organisationen und habe da über die ganzen Jahre immer ganz, ganz viele ganz tolle Mitarbeitende kennenlernen dürfen, die auch immer daran interessiert waren, irgendwie das Tagesgeschäft zu verbessern, die gute Ideen hatten. Aber man natürlich auch irgendwie so im Laufe des Alltages, also man ist dann häufig so in der Organisation so ein bisschen daran gescheitert, weil, ach Mensch, guck mal, das wird doch nicht refinanziert oder wir haben dafür keine Zeit. Und so sind diese guten Ideen manchmal, die ja vielleicht doch durchaus mal so einen Gedanken wert wären, die nochmal so weiterzuspinnen und so, die werden dann nicht weitergeführt. Und da ist zumindest so ein bisschen so auch meine Idee gewesen, kann das nicht auch im Hinblick so auf Zukunftsfähigkeit und so weiter, also dass man Mitarbeitenden zum Beispiel so etwas anbietet, Mensch, wenn du da so eine Idee hast, damit es eben nicht so etwas ist, so im Tagesgeschäft, so dieses Jahr wird ja nicht bezahlt oder wird ja nicht gegenfinanziert und dann demotiviert das ja die Leute, sondern da einen speziellen Raum anzubieten, wo die Leute sich dort einbringen können und das eben vielleicht auch ausarbeiten können. Das ist so eines der Überlegungen dazu.
Voll spannend. Das heißt, das ist jetzt das, was jetzt zum Ende deines Studiums dann bei rumkommt, in Anführungszeichen.
Genau.
Wenn wir aber wieder an den Anfang da gehen, wie würdest du den Studieninteressierten kurz und knapp erklären, was den berufsbegleitenden Master Sozialmanagement ausgezeichnet hat und was da so die Themenschwerpunkte auch waren?
Also ich kann berichten, also zu dem Zeitpunkt, als ich den Master Sozialmanagement aufgenommen habe, war ich auch in einer Leitungstätigkeit. Ja. Ich habe dann so im Laufe des Studiums sozusagen, habe ich dann einmal die Organisation gewechselt, bis ich dann sozusagen jetzt in dieser Bereichsleiterfunktion gekommen bin. Und der Master Sozialmanagement bietet thematisch ganz, ganz viel, was ich in meiner Leitungspraxis total gut gebrauchen konnte. Und also, weil das Tagesgeschäft ja auch, zumindest auf der Bereichsleiterfunktion, wirklich sehr, sehr vielfältig ist, also mit den Themen. Na, da geht es manchmal um arbeitsrechtliche Themen, da geht es aber auch um betriebswirtschaftliche Fragestellungen, da geht es aber auch um Fragen der Personalakquise, Personalsteuerung, Personalentwicklung. Und das alles findet sich eben in dem Master Sozialmanagement so wieder. Und dadurch, dass ich aber ja immer, oder dass man in der Praxis tätig ist und gleichzeitig so an den Wochenenden den wissenschaftlich fundierten Input sozusagen bekommt, ergänzt sich das total. Also darum habe ich auch jetzt ja wieder sozusagen an der Leuphana, an der Professional School studiert, weil das eben für mich ein sehr, sehr gut funktionierendes Studienkonstrukt ist.
Du hast es gerade schon, glaube ich, angerissen, aber sag nochmal, was hat dich denn nach dem Bachelor noch motiviert, auch wenn, ich glaube, da war ein kurzer Zeitabstand zwischen, dann zu sagen, okay, den Master mache ich jetzt aber noch.
Ich bin, als ich den Bachelor Soziale Arbeit abgeschlossen hatte, bin ich direkt danach in eine Leitungstätigkeit gekommen, dass ich ein betreutes Wohnen in Bremerhaven geleitet habe. Und das war ein ungefähr so 20-köpfiges Team. Und das war meine erste Stelle, wo ich wirklich rein administrativ tätig war. Und da habe ich einfach gemerkt, okay, ich bin jetzt hier mit ganz anderen Fragestellungen tatsächlich befasst. Vorher ging es vor allem, sei es mal, um fachliche Inhalte. Und nach dem Bachelor sozusagen erweiterte sich da der Anspruch noch, weil es dann auf einmal auch um diese Themen irgendwie ging, wie Einsatzplanung, es aber auch um solche Sachen natürlich irgendwie ging, wie Personalgespräche führen und so weiter und so fort. Und da habe ich eben gedacht, okay, da hat mich der Bachelor in sozialer Arbeit erstmal nicht sozusagen also ausreichend gut für qualifiziert, weil es eben auch nicht der Hauptgegenstand des Studiums ist. Und wo ich aber gemerkt habe, okay, wenn ich das langfristig machen möchte, dann brauche ich da eben auch noch fundiertes Wissen. Und das war sozusagen so der eine Grund, warum ich dann noch gedacht habe, Mensch, der Master Sozialmanagement dockt genau da an, was ich so jetzt gerade in meinem Leitungshandeln benötige. Und da für mich aber auch eben klar war, Mensch, ich möchte weiterhin auch leitend tätig sein und möchte das vielleicht nochmal weiter ausbauen, was ich dann ja auch getan habe mit dieser Bereichsleiterfunktion. Genau, brauche ich einfach nochmal anderes Wissen. Und das kann ich vielleicht auch nochmal so sagen, ich hatte tatsächlich auch so gerade im Rahmen der Bachelorarbeit einfach Gefallen auch am wissenschaftlichen Arbeiten gefunden. Ja. Ich hatte tatsächlich mal so ein bisschen die Fantasie, vielleicht auch tatsächlich nochmal so zu gucken, Mensch, wenn mir das im Master auch so gut gefällt, vielleicht nochmal sowas wie eine Promotion anzustreben. Da bin ich mittlerweile von kuriert.
Okay, das war nur so ein kurzer Gedanke. Okay.
Ja, genau.
Sind dir denn in dem Master gerade wenn du so jetzt auf das vorbereitet wurdest, sind dir da konkrete Module dafür in Erinnerung geblieben, die das gemacht haben?
Ja, also ein Schwerpunktmodul ist da ja das BWL-Modul, was tatsächlich, also wo ich wirklich viel von mitnehmen konnte. Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich diese Themen sozusagen jetzt in der Praxis alle immer parat habe und so weiter. Aber es hat auf jeden Fall dabei geholfen, organisationale Abläufe wesentlich besser einzuschätzen, dass ich bestimmte, ja, wie soll ich sagen, vielleicht auch einfach wirtschaftliche Berichte, Zahlen einfach anders mittlerweile jetzt ja lesen kann, interpretieren kann und auch eben Maßnahmen daraus ableiten kann. Das ist auf jeden Fall etwas, wozu der Master auf jeden Fall mit beigetragen hat. Ja. Dann gab es aber auch solche Themen wie natürlich Innovationsmanagement, was mich sehr interessiert hat. Es gab das Thema die europäische Dimension der Sozialwirtschaft, was nochmal so ein bisschen das hat die Perspektive einfach nochmal sehr erweitert. Was hat europäische Sozialpolitik eigentlich mit meinem Berufsalltag zu tun? Das waren wirklich Sachen, die mich interessiert haben und die mich auch einfach tatsächlich auch weitergebracht haben. Also der Bachelor Soziale Arbeit hat mich, sag ich mal, fachlich, methodisch qualifiziert in der Arbeit mit den Adressaten der sozialen Arbeit. Und der Master Sozialmanagement, der hat nochmal, würde ich einfach sagen, der hat zu einem vertieften Verständnis über Sozialwirtschaft geführt. Also genau, was sind wichtige Bedingungen in der Sozialwirtschaft? Was sind so Einflussfaktoren? Also so Themen wie, ich hatte es ja schon erwähnt, so die europäische Dimension der Sozialwirtschaft war etwas, was meinen Horizont nochmal so erweitert hat. Es war aber auch das Thema kommunales Finanzmanagement. Etwas, wo ich sehr, sehr wertvolle Einblicke darüber bekommen habe, was konstituiert denn tatsächlich so soziale Arbeit? Ja. Ne? Wie wird sie finanziert sozusagen? Und wie finden diese Prozesse zum Beispiel auf kommunaler Ebene statt? Das waren wirklich Sachen, die wirklich sehr gewinnbringend waren, dass ich nochmal so ein besseres Überblickswissen und gleichzeitig aber auch vertiefteres Verständnis davon gewonnen habe, einfach genau, wie funktioniert Sozialwirtschaft? Und das ist so ein Learning aus dem Master Sozialmanagement.
Und die Frage zielt dann wahrscheinlich nicht auf den Master, weil darüber haben wir ja schon gesprochen, sondern auf den Bachelor. Warum hast du dich denn für das Studium an der Leuphana damals entschieden?
Also ich war damals als Erzieher tätig und ich hatte damals noch eine Zusatzausbildung gemacht als systemischer Therapeut und Berater. Und ich habe aber gemerkt, ja, also ich würde ganz gerne einfach mich nochmal wissenschaftlich eben qualifizieren wollen, nochmal einen anderen Abschluss erlangen. Und dann habe ich mich auf die Suche begeben, wo kann ich das machen? Ich wollte damals nicht komplett aus dem Berufsleben raus. Ich hatte zu dem Zeitpunkt ja schon ein paar Jahre in der Praxis gearbeitet, habe entsprechendes Geld verdient. Und darauf wollte ich tatsächlich auch einfach so nicht verzichten. Und bin dann eben tatsächlich eher zufällig über Internetrecherche auf die Professional School aufmerksam geworden und dachte ich, oh, guck mal, das passt. Also ich kann weiterhin Vollzeit berufstätig sein und genau am Wochenende noch studieren und das war eine sehr, sehr gute Wahl an der Stelle, was ich vielleicht schon mal so vorwegnehmen kann, weil ich auch die Zeit im Bachelorstudium als sehr, sehr, sehr gewinnbringend für mich erlebt habe vor dem Hintergrund und das ist so in meiner Wahrnehmung gar nicht so typisch, wenn ich das so mit manchen Hochschulen oder auch Fernanbietern so vergleiche. An der Professional School sind sehr viele lehrende Sozialarbeiter tätig. Das heißt, es sind Leute, die noch in der Praxis arbeiten oder eben aus der Praxis kommen, da sehr profunde Erfahrungswissen irgendwie haben, also Theorie und Praxiswissen haben. Und da habe ich immer sehr, sehr viel von mitgenommen.
Das Praxiswissen, mit dem du dann ja vorher angetreten bist, war systemischer Berater, meintest du gerade? Magst du das nochmal erklären, was das, also mit welchem Vorwissen du dann quasi angetreten
bist? Ja, genau. Also ich war zu dem Zeitpunkt, als ich mit dem Studium begonnen hatte, war ich eben schon ein paar Jahre als Erzieher tätig und hatte nebenberuflich mich weiterqualifiziert. Ich hatte die Ausbildung zum systemischen Therapeuten und Berater absolviert. Das ist eine dreijährige berufsbegleitende Weiterqualifizierung, die ich gemacht habe. Und genau, ich glaube, ich habe dann auch noch die sozialpsychiatrische Zusatzausbildung hatte ich auch noch gemacht. Das sind alles gute Zusatzqualifikationen, die sicherlich auch so mich in Haltungsfragen damals natürlich sehr vorangetrieben haben, meine Fachlichkeit irgendwie mit ausgebildet haben. Also für Arbeitgeber war das immer ein glücklicher Fall, weil ich sage jetzt mal eine sehr umfängliche Beraterausbildung eben hatte. So. Aber es ist eben nicht so, dass sich das eben auch zum Beispiel monetär ausgezahlt hat.
Ah, okay. Ja.
Genau. Und da war es aber für mich irgendwann klar, dass ich gedacht habe, okay, also ich würde da gerne nochmal anderes Wissen, nochmal eine andere Qualifikation anstreben. Und vor dem Hintergrund habe ich das dann nochmal gemacht.
Du hast eben ja schon den Praxisbezug an der Professional School gelobt. Was waren denn sonst noch insgesamt für dich rückblickend die größten Stärken des Studiums hier an der Leuphana?
Genau, also der Theorie-Praxis-Bezug, enger Kontakt zu den oder die Möglichkeit, sich auch eng tatsächlich mit den Dozenten austauschen zu können, wo ich tatsächlich auch bei ganz, ganz vielen den Eindruck hatte, also die sind wirklich daran interessiert, an einem persönlichen Lerngewinn. Das habe ich immer so wahrgenommen. Also die denen auch zum Teil ja wirklich angeboten haben, wenn noch irgendwelche Fragen sind nach diesem Seminar, schreiben Sie mir gerne und so weiter und so fort. Das hat das schon sehr ausgezeichnet.
Was hast du aus diesen beiden Studienzeiten denn jetzt mitgenommen, was ja nebenher dann, weil es berufsbegleitend ist, dich im Arbeitsalltag weiterbringt?
Naja, also man muss vielleicht mal vorwegschicken, dass ich jetzt also in dieser Bereichsleiterfunktion tätig bin, geht erstmal darauf zurück, dass ich mich durch den Bachelor sozusagen die Grundqualifikationen erworben habe, um überhaupt sozusagen so eine Tätigkeit ausführen zu dürfen. Genau, und jetzt im Master ist es wirklich so, dass, ich kann dir jetzt hier an dieser Stelle tatsächlich gar nicht, also ein Modul besonders hervorheben, sondern tatsächlich eher die Vielfalt an Themen, die sich aber dann tatsächlich auch einfach decken mit der Vielfalt, die man in der Praxis im Leitungshandeln, dem man da begegnet. Was außerdem vielleicht noch, also das betrifft aber auch beide Studiengänge, das ist dieser Part des Vernetzens, also mit Studienkollegen. Es hat sich in beiden Studiengängen, haben sich Kontakte ergeben, die auch, also auch aus Bachelorzeit, die jetzt ja eine ganze Zeit zurück, habe ich immer noch zu vereinzelten Leuten auch immer noch einen mehr oder weniger regelmäßigen Draht, wo wir uns auch zu fachlichen Themen austauschen. Das ist so überdauert und gleiches trifft jetzt auch auf den Master Sozialmanagement zu. Ne? Also dass da eben auch Kontakte entstehen, jetzt nicht nur in beruflicher Hinsicht, sondern eben auch in privater Hinsicht. Ja, das habe ich wirklich als sehr gewinnbringend erlebt.
Wem würdest du denn dieses Studienfach oder genau beide Studienfächer empfehlen und vor allem vielleicht wem auch nicht?
Ich würde jetzt mal nur für den Master Sozialmanagement antworten wollen. Also ich empfehle den Master Sozialmanagement wirklich jedem, der in leitender Tätigkeit ist und da einfach neues Wissen, wissenschaftlich fundiertes Wissen erlangen möchte. Oder eben auch die Personen, die aber zumindest solche Tätigkeiten in Zukunft anstreben. So, für die ist der Master Sozialmanagement aus meiner Sicht wirklich sehr geeignet und sehr empfehlenswert.
Wenn wir jetzt aber in deine Zukunft schauen, in deine eigene Zukunft, welche Wünsche sind es denn, die du an dein Berufsleben der Zukunft gerade vor dir hast?
Also, mein größter Wunsch ist gerade tatsächlich, die Masterthesis, die Masterthesis zu vollenden, abzuschließen und tatsächlich dieses Kapitel der berufsbegleitenden Weiterbildung abzuschließen. Also jetzt mit Unterbrechung sind es ja bei mir tatsächlich 10 Jahre, die ich mich so in kontinuierlicher Weiterbildung sozusagen befinde.
Krass,
Und ich kann dir jetzt gerade tatsächlich gar nicht sagen, dass ich habe in beruflicher Hinsicht, was jetzt meinen Hauptjob angeht, habe ich jetzt nicht irgendwie etwas, wo ich sage, das strebe ich jetzt aber an. Da bin ich tatsächlich jetzt gerade zufrieden, da wo ich bin. Und nebenberuflich kann ich halt sagen, mache ich ja gerade tatsächlich seit diesem Jahr so die Erfahrung. Also da darf es einfach gerne so weitergehen. Da kommen immer mehr Anfragen und genau.
Und welche der Bausteine auf deinem Weg hierher waren die wichtigsten?
Im Prinzip ist es so, dass ich in jeder Einrichtung, in der ich gearbeitet habe, ganz, ganz viel rückblickend irgendwie gelernt habe. Also ich habe im Rückblick, glaube ich, mit jeder einzelnen Stelle habe ich sozusagen ganz, ganz viel gelernt über die jeweilige Organisation, über ganz viel, über aber auch Themen eben wie Leitung. Und das hat natürlich mich maßgeblich auch beeinflusst darüber, genau, welche Haltung ich zum Thema Leitung habe und was ich unter guter Leitung verstehe zum Beispiel. Von daher würde ich es wirklich so beantworten, dass es gibt da nicht das prägende Erlebnis, sondern tatsächlich alles so im Rückblick, da wo ich gearbeitet habe, das hat dazu geführt, glaube ich, dass ich jetzt heutzutage eben an der Stelle beruflich stehe, wo ich bin.
Welche Tipps würdest du denn ganz zum Abschluss Absolventin der Leuphana mit auf den Weg geben für ihren Einstieg ins Berufsleben?
Also freut euch auf eine Praxis, die eure Expertise auf jeden Fall gebrauchen kann und also ihr stoßt auf einen Arbeitsmarkt, der euch dringend gebrauchen kann. Das würde ich sagen, bringt euch ein, ein Unternehmen, bringt eure Fachexpertise ein, entwickelt euch weiter. Das würde ich mit auf den Weg geben. Genau, immer, also sozusagen auch das Motto der Leuphana, lebenslanges Lernen, da kann ich mich tatsächlich nur anschließen. Also das ist tatsächlich so mein Weg bisher auch gewesen.
Ich wollte gerade sagen, wenn du erzählst, wie viele Ausbildungen, wie viele Stationen, wie viel Bildung schon stattgefunden hat da.
Ja, genau. Und da kann ich wirklich nur Mut zu machen. Also sich dieser, kommt in der Praxis an, bringt euch ein, habt Spaß an dem, was ihr tut, haltet euch immer aktuell vom Wissen her, bildet euch weiter und Das kann ich, glaube ich, so Leuten mitgeben.
Okay, das lassen wir so stehen. Dann danke dir für das Gespräch und alles Gute für deine Zukunft.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Und das war's für heute von uns. Alle Podcast-Folgen gibt's zum Nachhören auf unserer Webseite und überall, wo es Podcasts gibt. Danke, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Und falls ihr Vorschläge für zukünftige Gäste habt, dann freuen wir uns über eine Nachricht von euch. Wir freuen uns schon auf die nächste Episode mit euch, wenn es wieder heißt, Karriere läuft. Bis dahin, tschüss und auf Wiederhören.